Breitband. Topic.
Wie aus Insiderkreisen bekannt wurde, der Standardsatz in brandheißen, von investigativen Journalisten verfassten Nachrichtenmeldungen bekommt Konkurrenz. News lesen sich nun auch so, Geheimdokumente waren der Internetseite WikiLeaks übermittelt worden. Die neue Quelle für Insider-Infos, WikiLeaks, kann jeder bestücken und so als anonymer Hinweisgeber, als sogenannter Whistleblower auf Missstände im eigenen Unternehmen oder gar in der eigenen Regierung aufmerksam machen, indem er oder sie bis dato geheime Unterlagen hochlädt. In den 3 Jahren seit der Gründung haben sich auf dem Portal über 1 Million Dokumente aus aller Welt gesammelt. Welche Macht die digitalen Geheimnisverbreiter haben, ob sie die politische Kommunikation verändern und welche Auswirkungen WikiLeaks auf das Verhältnis Politiker und Lobbyisten hat, darum geht's gleich im Gespräch mit dem Blogger Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Zuvor aber erklärt Philipp Banse das WikiLeaks-Prinzip anhand des jüngsten Scoops von WikiLeaks, der Veröffentlichung der Verträge über die Installation der Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen.
WikiLeaks wurde nach eigenen Angaben gegründet von chinesischen Dissidenten sowie Journalisten, Mathematikern und Informatikern aus den USA, Europa, Korea und Südafrika. Durch eine ausgefeilte Verschlüsselungstechnik bietet das internationale Netzprojekt die Möglichkeit, Dokumente anonym online zu stellen, sagt ein deutscher WikiLeaks-Mitarbeiter, der sich Daniel Schmidt nennt.
Das ist das, was eigentlich unser Kerngeschäft ist, dass wir Anonymität bieten für Quellen, die nach außen hin kommunizieren wollen. Und die sichergestellt brauchen, dass nicht nachvollziehbar ist, von wem es kommt.
Wer Dokumente zu WikiLeaks hochlädt, muss nur einige Fragen beantworten. Etwa, sind die Informationen bisher unbekannt? Worin liegt ihre Bedeutung? Als Motiv geben die meisten Whistleblower moralische Gründe an, etwa, dass ein Missstand öffentlich werden muss. Umstritten ist die Veröffentlichungspolitik von WikiLeaks. Überprüft werde lediglich, ob Dokumente bereits veröffentlicht sind, sagt WikiLeaks-Vertreter Daniel Schmidt. Eine inhaltliche Bewertung finde nicht statt.
Das ist genau der Knackpunkt, über den wir eigentlich reden. In dem Moment, wo jemand von uns sagt, das ist relevant und das ist nicht relevant, ist das eine Art von Zensur.
WikiLeaks klagte lange, dass vor allem deutsche Medien aus den veröffentlichten Dokumenten kaum Geschichten machten. Daher sprechen WikiLeaks-Vertreter jetzt gezielt Medien an. Hans-Martin Tillack, Redakteur beim Stern.
Der sprach mich vor einer ganzen Reihe von Wochen an, ob wir Interesse hätten an den Toll-Collect-Verträgen. Die hätten einen Großteil davon bekommen.
Der Kernvertrag war einst dem Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages präsentiert worden. Die Echtheit der ihm angebotenen Anlagen zu diesem Mautvertrag musste Stern-Redakteur Tillack überprüfen. Ein Prozess, der sich über rund 4 Wochen hinzog.
Also habe ich mir den Kernvertrag besorgt. Das ist gar nicht so einfach, weil die Abgeordneten, die damals im Ausschuss saßen, zum Teil gar nicht mehr dabei sind. Die anderen hatten ihn nicht aufgehoben. Habe zum Beispiel die notarielle Urkunde über die Annahme des Vertrages durch 2 Bundesbedienstete in Zug in der Schweiz. Bei einem Zuger Notar habe ich halt diesen Notar angerufen. Waren Sie wirklich ein Notar? Er hat gesagt, ja, war ich. Und da dessen Name bisher nicht in der Öffentlichkeit war, konnte man daraus schließen, dass das in der Tat auch authentisch ist.
Stern und WikiLeaks hatten einen Deal. WikiLeaks liefert die Dokumente exklusiv, veröffentlicht sie also erst, wenn der Stern-Artikel erschienen ist. Der Stern dagegen verweist auf WikiLeaks als Quelle. Geld sei nicht geflossen, sagt Stern-Redakteur Tillack. WikiLeaks-Vertreter Daniel Schmidt dagegen ist etwas enttäuscht. Er hatte auf einen separaten Artikel über WikiLeaks im gedruckten Stern gehofft. Das sei nie zugesagt worden, entgegnet Stern-Redakteur Tillack und verweist auf seinen Online-Artikel über WikiLeaks. Dass Informanten ihre brisanten Dokumente jetzt nicht mehr nur zu Journalisten tragen, sondern auch auf Webseiten veröffentlichen können, das kann Hans-Martin Tillack vom Stern nicht beunruhigen.
Natürlich ist es jetzt eine weitere Anlaufstelle, aber ich glaube, es gibt in Deutschland so viele interne Unterlagen bei Firmen und Behörden, dass da im Prinzip genug für alle da ist.
Hans-Martin Tillack vom Stern war das und Philipp Banse hat berichtet über das Prinzip WikiLeaks. Es ist also genug Stoff für alle da und zwar nicht nur für die Stern-Journalisten, sondern auch für die Blogger-Szene. Markus Beckedahl bloggt auf Netzpolitik.org, kommentiert und berichtet immer wieder von WikiLeaks-Enthüllungen und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, welche Rolle spielt WikiLeaks für Sie als Quelle? Wie genau nutzen Sie WikiLeaks?
Ich nutze einerseits WikiLeaks als Informationsquelle, weil dort immer wieder erste Informationen oder Informationen aus erster Hand publiziert werden, die anderswo als Originalquelle so nicht nachvollziehbar sind. Andererseits habe ich aber auch schon selbst eigene Dokumente auf WikiLeaks gebackupt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich bei einem eventuellen Rechtsstreit diese weiterhin in meinem Blog hosten kann.
Haben Sie auch direkten Kontakt zu den WikiLeaks-Machern oder ziehen Sie, wenn Sie Infos von dem Portal nehmen, die auch direkt vom Portal oder gibt es da noch einen anderen Weg?
Ich habe sowohl direkt Kontakt zu einigen der Betreibern als auch bin ich normaler Rezipient.
Was ist Ihr Eindruck der Wirkung von WikiLeaks? Erhöht so ein Portal die Transparenz in der politischen Kommunikation?
Auf jeden Fall. WikiLeaks kann einen sehr wichtigen Beitrag dazu bringen, wie wir insgesamt Transparenz und Informationsfreiheit schaffen können. Dadurch, dass dort Originaldokumente abgelegt werden können und vor dem Zugriff von Strafverfolgungsbehörden, Abmahnanwälten, ja und sonstigen Agenturen oder Sicherheitsbehörden gesichert sind, schafft man einen Ort, wo halt ja Originalquellen für die Nachwelt erhalten werden. Und das verändert natürlich einiges. Bisher hatten wir eigentlich immer nur den traditionellen Journalismus, Redaktionen, die Informationen vorfilterten für die Hörer, Zuschauer oder Leser. Und jetzt kann sich theoretisch jeder aus den Originalquellen informieren, die zumindest auf WikiLeaks stehen.
Ja, welche Beispiele würden Sie denn als nennenswert erachten in Bezug auf eine Veränderung oder eine positive Wirkung dank einer WikiLeaks-Veröffentlichung?
Also im Moment ist es sicherlich das größte Beispiel mit den Toll-Collect-Akten oder Verträgen. Auch in der Vergangenheit gab es schon so verschiedenste Dinge, zum Beispiel Guantanamo-Handbücher für die Wärter dort in dem US-Gefängnis für Kriegsgefangene. Andererseits gab es auch schon so Fälle, als im Obama-Wahlkampf oder im letzten US-Wahlkampf Papiere auftauchten, die dokumentieren sollten, dass Obama gar nicht US-Amerikaner sein kann. Diese Fälschungen wurden auch von WikiLeaks dann online gestellt, inklusive der Information, dass das Fälschungen sind und inklusive anderen Originaldokumenten, die wiederum das Gegenteil behaupten, so dass man sich eigentlich so aus verschiedenen Quellen seine eigene Realität bilden konnte.
Was Deutschland betrifft, wofür braucht man eigentlich WikiLeaks? Also reicht nicht das Informationsfreiheitsgesetz, um Zugang zu Informationen, also das Zugang zu Informationen des Bundes regeln soll? Braucht man überhaupt WikiLeaks hier bei uns?
Es wäre schön, wenn in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz seinem Namen entsprechen würde. Das ist leider nicht so. Das Informationsfreiheitsgesetz ist voller Lücken und voller Ausnahmeregelungen, dass man beispielsweise in den letzten Jahren nie eine Chance hatte, an die Toll-Collect-Verträge heranzukommen, weil das waren dann vertrauenswürdige und geheime Akten. Und das geht eigentlich ständig so. Also die Hürden beim Informationsfreiheitsgesetz sind zu hoch, die Ausnahmen sind zu viel und wir müssten eigentlich den Gedanken des Informationsfreiheitsgesetzes auf den Kopf stellen. Der Staat müsste eigentlich hingehen und so viel wie möglich Informationen publizieren, natürlich keine personenbezogenen, und man müsste eher über die Ausnahmen diskutieren, welche Informationen nicht selbstverständlich online gestellt werden im Rahmen von Informationsfreiheit und einem Informationsfreiheitsgesetz, und der Rest muss dann einfach mal direkt digital verfügbar sein.
Wer nutzt eigentlich WikiLeaks wie und mit welchem Interesse?
Also es sind vor allen Dingen Whistleblower. Whistleblower sind Geheimnisverräter, Menschen, die in Behörden, aber auch in Unternehmen arbeiten oder mit sensiblen Daten zu tun haben und das Gefühl haben, dass jetzt gewisse sensible, geheime Informationen auch mal in die Öffentlichkeit kommen sollten. Oft genug hat man es mit Personen zu tun, die in irgendwelche Skandale verwickelt sind oder davon gehört haben oder Zugang zu Informationen haben über Skandale und die der Meinung sind, die müsste man mal in eine vertrauenswürdige Plattform bringen, wo der Informant nicht nachvollziehbar ist und wo halt die Quelle quasi durchgeschützt wird. Und da ist WikiLeaks natürlich die Hauptplattform mittlerweile.
Wie nutzen beispielsweise Lobbyisten Plattformen wie WikiLeaks?
Also Lobbyisten nutzen es wahrscheinlich auch erstmal als Rezipienten, dass sie halt schauen, was wird dort veröffentlicht, was zum jeweiligen Themenfeld gehört. Andererseits werden wir sicherlich den Trend haben, dass Lobbyisten auch aus verschiedensten Motiven Originaldokumente veröffentlicht werden, um halt beispielsweise einen bestimmten Spin, einen Dreh in die öffentliche Debatte hinzubekommen.
Glauben Sie denn in der digitalen Welt, dass solche Kommunikationsräume zwischen Politikern und Lobbyisten überhaupt aufrechterhalten werden können oder verändert sowieso die digitale Welt das Prinzip des Lobbyismus?
Ja und ja. Einerseits werden natürlich traditionelle Beziehungen zwischen Lobbyisten und Politikern immer noch aufrechterhalten bleiben, weil Lobbyisten zeichnen sich durch persönliche Kontaktnetzwerke aus. Und diese Kontaktnetzwerke kann man natürlich auch digital abbilden, aber in der Regel sind sie wirkungsvoller, wenn man halt eine persönliche Beziehung zwischen Lobbyisten und Politikern hat. Andererseits bieten digitale Werkzeuge, digitale Infrastruktur natürlich auch die Möglichkeit, dass man Lobbying transparenter machen kann, dass man viel mehr Menschen beteiligen kann und dass man halt ja quasi so eine Art Lobbying 2.0 macht, indem man mit vielen Menschen gemeinsam offen und transparent sich für eine Sache einsetzt.
Wir haben ja vorhin das Beispiel von den Toll-Collect-Verträgen gehört. Es sind aber erst 2/3 stehen auf WikiLeaks oder sind dort zu finden. Was ist eigentlich mit dem Rest?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das fragen sich gerade viele. Man könnte die Verschwörungstheorie anstellen, dass eine Person, die diese Verträge veröffentlicht hat, vielleicht irgendwo in dem restlichen 2/3 ein Drittel der Dokumente vorkommt. Und die spannende Frage ist, wenn jetzt jemand 2/3 der Dokumente geleakt hat sozusagen, gibt es dann noch eine andere Seite, die sich davon jetzt gerade ein bisschen angegriffen fühlt und wird diese andere Seite noch den Rest veröffentlichen, um wiederum der ersten Quelle Schaden zuzufügen.
Gibt es denn Beispiele für zum Beispiel Gesetzestexte oder Gesetzesveränderungen, die so und so verlaufen sind, weil auf WikiLeaks Dokumente veröffentlicht wurden? Also dass es schon so direkte Konsequenzen gibt einer Veröffentlichung auf WikiLeaks?
In Deutschland bisher noch nicht. Es gab so einige Beispiele, die halt weitere Aspekte in eine Debatte hineingebracht haben, zum Beispiel beim Zugangserschwerungsgesetz rund um Kinderpornografie. Dort wurden immer andere Länder als positives Beispiel genannt, wie skandinavische Länder, die schon so eine Netzzensurinfrastruktur haben und Filterlisten geheim verwalten. Und diese Filterlisten sind aus einigen Ländern über WikiLeaks öffentlich publiziert worden. Und wir konnten halt nachvollziehen von Aktivistenseite, wo stehen eigentlich diese ganzen kinderpornografischen Inhalte auf in welchen Ländern, auf welchen Servern. Und haben halt festgestellt, dass die fast alle in der westlichen Welt stehen, wo es eigentlich gute Gesetze und gute Strafverfolgungsmaßnahmen geben sollte, um diese Server abzuschalten.
Dankeschön, Markus Beckedahl von Netzpolitik.org über das Whistleblower-Portal WikiLeaks, auf dem geheime Dokumente anonym veröffentlicht werden können und das in den letzten Tagen in Deutschland für Aufregung sorgte, unter anderem mit der Veröffentlichung von 2/3 der Toll-Collect-Verträge.